Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast. Heute zu Gast in den Räumen der IG Metall Esslingen. Grüße an dieser Stelle gehen raus. Unser heutiger Gast wird sich wie immer selber vorstellen. Er ist schon da. Und auch wie immer für die Leute, die neu mit dabei sind und es nicht wissen, wir fangen mit einem Trivia an über die Gewerkschaftsgeschichte, irgendeiner kleinen Schwenk, der mit dem Thema und unserem Gast zu tun hat. Und heute habe ich was Schönes mitgebracht. Ich habe nämlich in meiner Arbeit als DGB-Sekretär in Ludwigsburg immer wieder mit einem Motorradclub zu tun. Nein, nicht weil der das Gewerkschaftshaus angreift, sondern weil es ein linker Motorradclub ist, mit dem wir viel zusammenarbeiten, mit dem wir den 1. Mai gestalten. An dieser Stelle also Grüße an die Kolleginnen und Kollegen der coolen Wampe, ohne die der 1. Mai in Ludwigsburg überhaupt nicht in dieser Form möglich wäre. Und jetzt recherchiere ich zu unserem heutigen Gast, der, so viel kann ich schon mal sagen, in der Friedensbewegung schon seit langer Zeit aktiv ist. Und dann fällt mir ein Artikel in die Hände, dass er unter anderem mal eine Menschenkette organisiert hat. Großer Erfolg von Stuttgart bis Ulm.
Neu-Ulm.
Neu-Ulm. Und lese in diesem Artikel, dass ein Motorradclub namens Coole Wampe vor, also 40 Jahren, 30 Jahren.
43 Jahre.
Vor 43 Jahren euch unterstützt hat und die Koordination gemacht hat, weil mit Smartphones war da natürlich noch nichts. Also hatte man die Kolleginnen und Kollegen auf Motorrad, die hin und her gefahren sind. Also eine lange Tradition der Zusammenarbeit nicht nur der Gewerkschaften mit der Coolen Wampe, sondern auch der Friedensbewegung.
Die Coole Wampe war damals ganz wichtig mit ihren Motorrädern, weil die von einem Ort zum anderen gefahren sind, um zu schauen, ob die Menschenkette vollständig ist. Und wie du richtig sagst, Handy, Smartphone, Internet war in weiter Ferne. Da hat man noch die Telefonzelle benutzt und hat dann von einer Telefonzelle aus die Zentrale in Stuttgart informiert, der Teil der Kette steht. Und dafür war die Coole Wampe verantwortlich. Die war ein entscheidender Faktor damals dafür, dass wir um 1 Uhr verkünden konnten, dass die Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm mit annähernd 400.000 Leuten auch steht. Und zwar komplett steht.
Das erinnert mich natürlich sofort daran, dass wir heute das Gespräch führen in einer Reihe des Podcasts. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen. Schwesterorganisation, befreundete Organisation der Gewerkschaft, die ich sukzessive besuche und es unterhalte. Unter anderem mit der Betriebsseelsorge haben wir schon geredet. Und heute eben, ja mit wem eigentlich heute? Wenn ihr das erfahren wollt, dann bleibt dran. Jetzt kommt erstmal kurz das Intro.
3, 2, 1. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
So, wir sind zurück aus dem Intro und jetzt kommt die klassischste aller Fragen an den Gast. Wer bist du eigentlich?
Ich bin der Klaus Pfisterer, bin Landesvorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Baden-Württemberg. Wir sind Teil der bundesweiten Organisation und ich habe in den vergangenen 50 Jahren zum Thema Kriegsdienstverweigerung viele Kriegsdienstverweigerer beraten und ihnen zur Anerkennung verholfen. Und diese kontinuierliche Arbeit über die letzten 50 Jahre hilft mir heute, die jungen Leute jetzt bei ihrer Kriegsdienstverweigerung weiter zu begleiten und ihnen zur Anerkennung zu verhelfen.
Jetzt hast du selber gesagt, 1 oder 2 Jahre bist du schon mit dabei. Das Thema scheint dir also wichtig zu sein. Mal auch noch auf der biografischen Seite bleiben, weil du sehr schnell dich jetzt vorgestellt hast. Wieso?
Ja, das war jetzt ein Kurzdurchlauf. Ich habe 1972 vor der Entscheidung gestanden, mit 18 gehe ich zur Bundeswehr oder verweigere ich den Kriegsdienst. Und damals war mir relativ schnell klar, dass die Bundeswehr mit Waffenanwendung für mich nicht in Frage kommt und ich mich für die Kriegsdienstverweigerung entschieden habe. Nur war das Problem damals, als ich in Mannheim wohnte, dort komme ich auch her, da bin ich geboren, da gab es keine Beratungsstelle für Kriegsdienstverweigerung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo kann ich mich denn informieren? Und es war damals auch nicht so einfach, wie ich eingangs schon erwähnte, es gab kein Internet. Man musste dann sich irgendwie durchtelefonieren oder Freunde fragen, die irgendwelche Bekannte hatten, die dann irgendwo wussten, da gibt's eine Beratungsstelle. Und so bin ich dann 72 an die DFG VK. Damals hieß die noch anders. Damals hieß sie noch DFG IDK. Gab dann später Fusionen zur DFG VK. Und dort bin ich in Karlsruhe an die dortige Beratungsstelle mit Uli Thiel in Kontakt gekommen, mit dem ich dann über die nächsten 40 Jahre eng Friedensarbeit geleistet habe. Und dann habe ich 1972 meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Allerdings hatte ich meine Verhandlung erst 1981. Warum so lange dazwischen? Zum einen habe ich alle Möglichkeiten ausgenutzt, die Musterung zu entgehen, habe dann Termine abgesagt. Dann war ich auf der Schule und habe dann später studiert. Da hatte ich dann keine Zeit, weil ich irgendwelche Prüfungen hatte.
Lass mich raten, du hast das so lange rausgezögert, bis die Feldjäger dich geholt haben?
Nein, das nicht. Aber ich habe alle legalen Möglichkeiten ausgenutzt, um das Verfahren rauszuziehen. Dann gab es noch 1977 das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass die sogenannten Postkarten, KDV-Anträge, alle als unwirksam erklärt wurden und alle 70.000 Anträge, die in dieser Zeit gestellt wurden, später nochmal gestellt werden mussten. So gab es dann immer wieder Verzögerungen. Und als ich dann 1981 meine Verhandlung hatte, war ich schon als Beistand für Kriegsdienstverweigerer beim Amtsgericht zugelassen und hatte schon Leute in Mannheim in den Verhandlungen vertreten, bevor ich meine eigene Verhandlung hatte. Das im Kurzdurchlauf, und ich wurde damals in der ersten Instanz anerkannt. Der Prüfungsvorsitzende kannte mich schon, weil ich ja schon vorher mit anderen KDVern da war. Es war eine nette Begegnung, aber man muss sagen, diese Verhandlungen damals, das waren ja noch die sogenannten Gewissensinquisitionen, das war eine ganz andere Atmosphäre als heute. Und nochmal zurückblickend auf die Zeit, sage jetzt mal in den 70er Jahren von 1972 bis 1980. Diese Verhandlungen waren gnadenlos, inquisitorisch, weil noch alte, sag mal schon, Nazis als Vorsitzende da drin waren und auch Beisitzer, die über die jungen Leute entschieden haben, alte Kriegsveteranen, die eigentlich keinerlei Verständnis für eine Kriegsdienstverweigerung hatten. Und diese Verhandlungen, die liefen zum Teil über 3-4 Stunden inquisitorisch, die Leute fertig machen und am Ende der Verhandlung zu sagen, ihr seid als Kriegsdienstverweigerer abgelehnt. Dann hatte man die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Dann ging es in die zweite Instanz, in die Prüfungskammer. Die war ähnlich besetzt. Und es hat sich alles erst so gegen Ende der 70er Jahre ein Stück weit verändert, weil dann neue Beisitzer in die Verhandlungen kamen, die ein anderes Verständnis für die jungen Leute hatten und diese Inquisitionsverfahren dann nach und nach verschwanden. Trotzdem wurden auch damals nicht alle anerkannt und meine Aufgabe damals als Beistand war zumindest in der zweiten Verhandlung, die aus der Situation heraus zur Anerkennung zu verhelfen, was mir auch jedes Mal gelungen ist.
Du hast jetzt anhand deiner Biografie natürlich die zweite große Frage für die heutige Folge schon ein bisschen angeschnitten. Dennoch nutze ich sie jetzt mal zu sagen, wir haben jetzt die DFG VK kennengelernt, einerseits als Organisation, die also Kriegsdienstverweigerer unterstützt bei ihrer Verweigerung. Erzähl trotzdem noch mal von vorne, was ist das für eine Organisation?
Die DFG VK wurde 1892 unter anderem von Bertha von Suttner gegründet und hat sich über die Jahre hinweg, damals hieß es noch DFG, dann IDK, Internationale der Kriegsdienstgegner, der DFG IDK, weiterentwickelt. Dann gab es parallel dazu den VK, den Verband der Kriegsdienstverweigerer, und 1974 gab es dann die Fusion von DFG IDK mit dem VK zur heutigen DFG VK. Unsere Aufgabe war, über viele Jahrzehnte hinweg die Beratung von Kriegsdienstverweigerern, aber parallel dazu auch viele Demonstrationen zu organisieren, viele Kundgebungen zu organisieren. Wir sind nach wie vor ein Teil und ein wichtiger Teil der Friedensbewegung, weil wir über eine lange Tradition verfügen. Und gerade in den Anfang der 80er Jahre, als es um die Atombewaffnung ging, die Pershing 2 Raketen nach Deutschland kommen sollten, waren wir auch mit maßgeblich dafür, dass die großen Demonstrationen in Bonn damals 1980, 81, 82 durchgeführt worden sind. Und wir waren als DFGVK auch der Ideengeber, insbesondere Uli Thiel, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der hat diese Menschenkette vorgeschlagen als Verbindung zwischen zwei großen Kundgebungen, die damals geplant waren, die eine in Stuttgart, die andere in Neu-Ulm. Und dann hat Uli vorgeschlagen, dann könnte man diese beiden Orte mit einer Menschenkette verbinden. Voraussetzung war, dass man dafür über 100.000 Leute aktivieren kann, was uns über die Zeit dann auch gelungen ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es waren annähernd 400.000 Leute an diesem Tag unterwegs, die auf entweder in der Großstadt Stuttgart oder Neu-Ulm demonstriert haben, sich dann in die Kette eingereiht haben, aber halt auch auf dem platten Land. Viele Menschen dort unterwegs waren und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass so kleinere Orte auf der Alp Angst hatten, was kommt da jetzt auf sie zu, da kommen 20.000 Leute und hatten Angst, dass ihr Ort zerstört wird, hatten zum Teil auch, manche wollten ihre Fenster verbarrikadieren und mussten dann aber, und das war das Schöne, am Ende feststellen, dass das alles friedlich gelaufen ist. Und viele hatten sich dann auch spontan in die Menschenkette eingereiht. Das war damals ein großer Erfolg. Das war eine von drei großen Kundgebungen in Deutschland. Und die Menschenkette ist bis heute bei vielen in der Friedensbewegung verankert, identifizieren sich damit. Und da war die DFGVK die führende Organisation, die diese Menschenkette vorbereitet und durchgeführt hat, mit anderen zusammen.
Ja, logistisch ein ziemlich großer Akt. Wir haben schon über die coole Wampe geredet, die als Telefonersatz gedient hat. Ihr habt auch Sonderzüge bestellt und wenn ich das richtig verstanden habe in dem Interview mit dir, ihr habt so viele Sonderzüge bestellt, dass die Deutsche Bahn an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen ist, was die Stellung dieser Sonderzüge angeht.
Richtig. Wir hatten einen Mitarbeiter im Aktionsbüro, wo ich selber auch mitgearbeitet habe. Der hat mit der Bahn verhandelt und sie konnten dann insgesamt 43 Sonderzüge bereitstellen. Und dann haben sie gesagt, jetzt sind wir an der Grenze. Mehr geht nicht, auch auf der Strecke geht nicht mehr, weil die mussten ja zwischen Stuttgart und Ulm positioniert werden. In verschiedenen Orten, an jeder Ortschaft, es waren insgesamt 25 in Baden-Württemberg, mussten Sonderzüge, zum Teil 2, 3, 4, positioniert werden. Und da kam die Bundesbahn an ihre logistischen Grenzen. Darüber hinaus hat man mehrere tausend Busse und viele kamen mit ihrem Pkw und vor Ort mit Fahrrädern, Leiterwagen. Es war ein Bundesvolk unterwegs mit vielen Aktivitäten und wir hatten damals vom Aktionsbüro aus auch extra einen Hubschrauber gemietet. Da waren insgesamt 10 Hubschrauber unterwegs mit verschiedenen Fernsehteams und wir wollten halt auch sicherstellen, dass die Kette steht und nicht, dass die Presse behauptet, da seien Lücken. Und deshalb hatten wir eine Mitarbeiterin, die im Hubschrauber abgeflogen ist, die in Kontakt stand und dann auch sagen konnte, die Kette steht. Das war neben der coolen Wampe, die praktisch von Ort zu Ort gefahren ist und dem Aktionsbüro mitgeteilt hat. Die Kette steht, der wichtigste Teil. Und auf die Art und Weise konnte man dann um 13 Uhr, das war die Deadline, verkünden, die Kette steht. Der logistische Aufwand war hoch. Wir haben uns dann selber nach 30, 40 Jahren gefragt, wie haben wir das damals eigentlich alles geschafft ohne Internet? Es hat alles funktioniert. Wir hatten Telefon, wir hatten die Leute vor Ort, wir hatten die coole Wampe. Und dieses Zusammenspiel der verschiedenen Akteure hat dazu geführt, dass diese Menschenkette so ein großer Erfolg war und bis heute eigentlich in der Bevölkerung verankert ist.
Springen wir von damals zu heute. Oder anders gesagt, gehen wir nochmal die Geschichte durch, 40 Jahre, die wir jetzt umrissen haben, aber diesmal mit einer neuen Fragestellung, nämlich wie ist denn das Verhältnis der DFGVK so zur Gewerkschaft? Wie schätzt du das ein?
Ich bin selber seit nahezu oder über 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied bei der GEW, weil ich auch halt als Sonderschullehrer über 30 Jahre gearbeitet habe und bin auch innerhalb der GEW aktiv. Und da ist das Thema Frieden noch ganz gut verankert, wenngleich sich da auch in den letzten Jahren innerhalb der Mitgliedschaft einiges verändert hat. Und auch zu anderen Gewerkschaften hatten wir zum Teil zu Verdi ein ganz gutes Verhältnis, zur IG Metall zeitweise. Und da hat sich insbesondere bei der IG Metall einiges geändert. Es gab früher auch eine gemeinsame Broschüre von DFGVK und IG Metall zur Kriegsdienstverweigerung. Ob die heute noch so möglich ist, kann ich nicht sagen, weil der Kontakt momentan nicht besteht. Aber zu Verdi und zur GEW gibt es einen ganz guten Kontakt, insbesondere zur GEW, weil es darum geht, inwieweit man die Jugendoffiziere und die Karriereberater, die in den Schulen informieren, aus den Schulen wieder rauskriegt. Und die GEW hat dazu einen klaren Beschluss gefasst, dass die Jugendoffiziere und die Karriereberater unerwünscht sind und eigentlich die Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kultusministerium und der Bundeswehr gekündigt werden sollte. Das ist auch ein Beschluss, den die bundesweite GEW hat. Und auch verschiedene Landesverbände haben diese Beschlüsse gefasst und die stärken unsere Position oder auch die Zusammenarbeit in der Frage der Kriegsdienstverweigerung oder auch in der Frage der Friedensarbeit generell.
Jetzt hast du die aktuelle Situation angesprochen. Lass uns trotzdem mal noch einen Blick zurückwerfen, weil ich behaupte einfach mal, ganz friktionsfrei war das Verhältnis zwischen Friedensbewegung und Gewerkschaften ja nie, obgleich es immer eine Zusammenarbeit auch gab und natürlich friedenspolitische Positionen auch der Gewerkschaft.
Das ist richtig, aber ich habe ja auf Bundesebene da nie gearbeitet. Ich war entweder auf Orts- oder Landesebene tätig und da war die Zusammenarbeit zumindest mit GEW und Verdi in diesen Bereichen gut. Wir stellen aber auch fest, dass sich innerhalb der Gewerkschaft einiges geändert hat, dass Beschlüsse zur Abrüstung heute nicht mehr umgesetzt werden, dass die Kriegspolitik, die auch zum Teil von der Bundesrepublik mitbetrieben wird, dort Anklang findet und da auch die Gewerkschaften ihre klare Position ein Stück weit verloren haben, dass sie sich nicht aktiv für die Abschaffung aller Waffen einsetzt, sondern eher den momentanen Kurs, man muss aufrüsten, man muss sich auf den Krieg vorbereiten, eher unterstützt. Das merkt man auch anhand dieser ganzen Waffenlieferungen, die aus Deutschland rausgehen. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert. Es gab vor 10, 20 Jahren eher noch die Möglichkeit, dass man da Beschlüsse gefasst hat, dass weniger Waffen exportiert werden, dass eine andere Friedenspolitik gemacht wird. Und da vermisse ich bei den Gewerkschaften, insbesondere bei der DGB-Führungsspitze, ein klares Bekenntnis zur Abrüstung.
Jetzt gibt es ja vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Bezirkskonferenz des DGBs im Januar. Ich gehe davon aus, du kennst die friedenspolitischen Ergebnisse, also die verabschiedet wurden. Dazu unter anderem hat die DGB-Jugend ganz klar beschlossen, dass man sich gegen jede Art des Zwangsdienst stellt, also auch gegen die neue Wehrpflicht. Inwiefern vermisst du da etwas oder würdest du sagen, das ist genau das, was ihr eigentlich fordert?
Das ist der richtige Beschluss. Die GEW bundesweit hat auch einen klaren Beschluss gefasst gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist auch der richtige Weg, weil junge Leute heute zu Zwangsdiensten zu verpflichten, lehnen wir als DFGVK vollständig ab. Wer freiwillig einen Dienst machen will, der muss ihn vor seinem Gewissen verantworten. Wir sind auf der anderen Seite als DFGVK dafür da, Leute zur Kriegsdienstverweigerung zu animieren, auch ihnen zu sagen, schaut, dass ihr eine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer erreicht, damit ihr zumindest im Krieg nicht zum Einsatz gezwungen werden könnt, Menschen zu töten. Und diese Beschlüsse von DGB und GEW, die helfen uns. Da gibt es auch eine engere Zusammenarbeit, zumindest in einzelnen Bereichen. Und da kann ich nur sagen, in dieser Hinsicht muss es weitergehen.
Jetzt ist ja einer der Anlass für unser heutiges Gespräch, dass wir auch gemeinsam eine Veranstaltung haben als DGB Kreisverband Esslingen-Göppingen und auch als DGB Jugend Baden-Württemberg. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird sie auch schon stattgefunden haben, wo das Thema der neue Wehrdienst ist, die neue Wehrpflicht. Und die Schlagrichtung ja ein wenig ist, sein soll, was muss man jetzt eigentlich wissen als junger Mensch, dem dieser Zettel ins Haus flattert? Willst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, was auf der Veranstaltung erzählt wurde?
Also da kann ich gerne Auskunft geben. Zuerst muss ich sagen, es gibt aktuell keine Wehrpflicht. Es wird niemand zur Bundeswehr einberufen, wenn er dort nicht hin will. Ob sich das in 2-3 Jahren ändert, wird sich zeigen. Ob die Pläne von Pistorius über den freiwilligen Wehrdienst genügend junge Leute zur Bundeswehr zu animieren, das wird man in 2-3 Jahren wissen. Momentan ist es so, dass ab dem Jahrgang 2008 alle Jugendlichen sowohl männlich als auch weiblich angeschrieben werden. Sie erhalten ein Schreiben mit einem QR-Code und darauf wird auf einen Fragebogen verwiesen. Die Jungs müssen diesen Fragebogen ausfüllen, die Mädchen müssen diesen Fragebogen nicht ausfüllen, also auch Personen anderen Geschlechts, die müssen diesen Fragebogen auch nicht ausfüllen. Wichtig ist dazu zu sagen, dass der Fragebogen nichts mit der Kriegsdienstverweigerung zu tun hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Der Fragebogen dient zur Wehrerfassung und ob der junge Mann bereit ist, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Wir raten, oder andersrum gesagt, wenn das erste Schreiben kommt, kann das erstmal ignoriert werden. Dann kommt ein zweites Schreiben, das kommt dann mit Postzustellungsurkunde und dann hat man diesen Fragebogen erhalten. Ich habe mit einem jungen Menschen diesen Fragebogen am Computer ausgefüllt und da gibt es verschiedene Fragen. Die wichtigsten Daten sind schon eingetragen, weil die Einwohnermeldeämter verpflichtet sind, die Daten an die Bundeswehr weiterzugeben. Das heißt, es sind schon mal die wichtigsten Daten drin. Dann wird angegeben Körpergröße, Körpergewicht, Schulbildung, Ausbildung und noch 2-3 andere Fragen und dann kommt die entscheidende Frage Interesse am Wehrdienst und dort gibt es eine Skala von 0 bis 10. Und nur wer die 0 ankreuzt, der signalisiert kein Interesse an der Bundeswehr und wir raten auch dazu, diese 0 anzukreuzen. Wer 1, 2 oder bis 10 ankreuzt, signalisiert Interesse an der Bundeswehr und kann dann weitere Fragen zur Bundeswehr beantworten. Und wer diese 0 ankreuzt, für den ist der Fragebogen an dieser Stelle beendet und kann abgeschickt werden. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass manche jungen Leute sagen, meine Daten gehen den Staat überhaupt nichts an. Ich schicke diesen Fragebogen gar nicht zurück. Da muss man abwarten, wie dann die Bundesregierung oder in dem Fall auch die Bundeswehr reagiert. Vom Gesetz her ist es möglich, dass dann ein Bußgeld verhängt wird. In welcher Höhe muss man auch abwarten. Dagegen kann man auch Widerspruch einlegen. Und das ist eine Form des zivilen Widerstandes, indem man signalisiert, meine Daten gehen die Bundeswehr nichts an. Wer das machen will, sollte das bitte nicht alleine machen, sondern sollte sich einen Unterstützerkreis suchen und das öffentlich machen, damit man nicht alleine dasteht, sondern dann eher in einer Gruppe von 10, 12 oder 15 so eine Aktion machen. Wir sagen, den Fragebogen schreddern ist eine öffentlichkeitswirksame Aktion, die auch von uns unterstützt wird. Aber die Konsequenzen, die möglicherweise daraus entstehen mit Bußgeld, die muss jeder selber tragen. Darauf weisen wir auch hin. Und da gibt es jetzt auch keine Versicherung, die dieses Bußgeld übernimmt.
Was ist eure Erfahrung mit jungen Menschen? Gibt es da Verunsicherung, was das Ganze angeht? Oder habt ihr eher das Gefühl, das läuft noch unter Radar und unter der Aufmerksamkeit vieler jungen Menschen, dass da eine Veränderung stattfindet?
Also wir kriegen relativ viele Anfragen zur Kriegsdienstverweigerung. Da ist bei den jungen Menschen schon eine gewisse Angst erkennbar, zum Krieg eingezogen zu werden. Die merken ja auch, was in der Welt um sie herum passiert und überlegen sich, wie kann ich mich zum einen diesem entziehen und zum anderen aber auch selbst aktiv werden. Das Entziehen ist durch die Kriegsdienstverweigerung möglich. Und dazu raten wir auch, wir haben dazu bundesweit viele Beratungsstellen und auch in Baden-Württemberg relativ viele Beratungsstellen. Da kann man sich hinwenden, die Adresse gebe ich später nochmal bekannt. Und wir unterstützen jeden bei seiner Antragstellung. Und wir können auch sagen, wer über uns seinen KDV-Antrag stellt, wird anerkannt, weil über die letzten 4,5 Jahre hinweg, seitdem jetzt wieder mehr Leute den Kriegsdienstverweigerung weigern, haben wir keine Ablehnung und können daher sagen, wer heute den KDV-Antrag stellt, hat ganz hohe Chancen, anerkannt zu werden. Und die Angst, die jetzt da ist, die sollte sich dann auch ein Stück weit in politische Aktivität wandeln. Das hat man jetzt gemerkt an den Schulstreiks gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, wo sich am 5. Dezember über 50.000 junge Leute öffentlich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen März, haben. Und jetzt du? Am 5. März nochmal.
Ach so, ja klar.
Das war der zweite Schulstreik. Es waren vergleichsweise mehr Orte, die sich beteiligt haben, zum Teil mit ein bisschen weniger Resonanz, aber die Zahlen, die jetzt auch dieses Organisationskomitee mitgeteilt haben, waren wieder annähernd 50.000 junge Menschen auf der Straße. Und es zeigt, dass dieses Thema die Leute auch bewegt. Es ist allerdings so, die werden erst dann aktiv, wenn das Schreiben dann bei Ihnen im Postkasten, im Briefkasten ist. Und da ist dann auch die Notwendigkeit zu aktiv werden. Und unsere Forderung ist, wie gesagt, den Fragebogen mit Null auszufüllen. Aber das ist nur der eine Schritt. Ich habe vorhin schon gesagt, wer diese Null ankreuzt, der wird erstmal nicht weiter von der Bundeswehr verfolgt, insofern, dass dann keine Musterung kommt oder sonst irgendwas. Aber die Leute bleiben trotzdem im System und können möglicherweise nach 3 oder 4 Jahren erneut angeschrieben werden, ob sich ihre Meinung geändert hat und ob sie jetzt zur Bundeswehr gehen wollen. Unsere Aufforderung geht dahin, den nächsten Schritt zu gehen, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen. Dazu muss man einen formalen KDV-Antrag stellen, muss einen tabellarischen Lebenslauf verfassen und eine ausführliche schriftliche Begründung von 1,5 bis 2 Seiten verfassen. Und das geht an eine bestimmte Stelle nach Köln, ans Bundesamt für das Militärmanagement der Bundeswehr in der Militärringstraße 1000. Und dort werden die Anträge jetzt seit dem 1.1. gesammelt. und werden von dort aus weitergegeben an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben nach Köln. Und die entscheiden im rein schriftlichen Verfahren über den Antrag. Und wer keine Fehler macht, sich an unsere Tipps hält, wird in der Regel auch anerkannt.
Das ist eigentlich schon ein wunderbarer Abschluss für die heutige Folge. Trotzdem, es gibt die Tradition in diesem Podcast, dass am Ende immer der Gast noch eine Frage beantworten darf, die ihm gar nicht gestellt wurde. Im Sinne von, der Interviewer hat leider versagt, das Wichtigste konnte ich gar nicht loswerden. Was ist das Wichtigste, was du noch gar nicht loswerden konntest?
Ich habe ja vorhin gesagt, ich gebe nochmal die Adresse der DFGVK bekannt, wo man sich mit seiner Kriegsdienstverweigerung informieren kann. Das sollte jeder anklicken, www.dfg-vk.de. Dort gibt es die Informationen zu den Antragsunterlagen, zu dem Verfahrensablauf. Und dort ist auch nochmal aufgelistet, in welchen Orten wir Beratungsstellen haben. Und da kann sich jeder Interessierte hinwenden und bekommt dann seine individuelle Beratung, weil wir das so gelöst haben, dass wir viele Berater ausgebildet haben, die in verschiedenen Regionen tätig sind. In aller Regel läuft es über Telefon, Internet, weil die Entfernungen zum Teil größer sind und kein direkter Kontakt besteht. Wir sind aber auch dabei, jetzt wieder vor Ort Beratungsstellen aufzubauen, wo man dann einmal im Monat zur KDV-Beratung gehen kann. Und das sollte jeder nutzen.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank für das Interview. Ich danke.
Machen wir es zusammen einfach. Geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.